Mamafürsorge von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mamafürsorge-Podcast. Heute ohne Katharina, die hat kranke Kinder und einen kranken Mann zu Hause. Und um Krankheiten wird es heute auch im größeren Sinne gehen, denn ich habe einen Gast da, die Isabel. Isabel ist Lehrerin an einem Zentrum für Kinder mit Körper- und oder Mehrfachbehinderung und macht dort auch viel Elternberatung und kennt diese Thematik auch aus ihrem eigenen Familienalltag. Sie ist Mutter von drei Kindern, wobei die größte Tochter, die 12-Jährige, neurodivers ist und eine schwer einstellbare chronische Erkrankung hat. Also sie kennt es nicht nur aus dem beruflichen, sondern auch aus dem privaten Kontext und hat den großen Wunsch, obwohl sie eigentlich sehr ausgelastet ist, ist über dieses Thema pflegende Eltern, um das es heute gehen wird, wird eigentlich mehr aufzuklären, dafür mehr Sichtbarkeit auch zu schaffen und da auch die einzelnen Bereiche, in denen man gesehen werden sollte, auch gut zu informieren und an die Hand zu nehmen. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Oder ich freue mich sehr, ich muss heute im Singular sprechen, weil es nur ich bin. Aber ich freue mich sehr, dass du da bist und in deinem sehr ausgelasteten Alltag dir die Zeit nimmst, mit uns darüber zu sprechen und vielleicht da die Sichtbarkeit auch zu erhöhen. Herzlich willkommen, Isabel.
Danke, dass ich hier sein darf.
Sehr schön. Und, weil ich das gerade schon gesagt habe, dein Alltag ist recht voll. Erzähl uns mal, wie der so ausschaut.
Also im Moment habe ich tatsächlich Ferien, dadurch bin ich ein bisschen flexibler, aber ich muss Unterricht vorbereiten für die Zeit danach. Ich arbeite an einer Ganztagsschule, das heißt, ich arbeite auch tatsächlich, wie der Name schon sagt, relativ ganztags in der Schule. Also ich bin zweimal die Woche bis zwei da und einmal die Woche bis sechs und einmal die Woche bis vier. Dreimal die Woche bis zwei, halb drei und einmal bis sechs und einmal bis vier. Und dann ist die Arbeit ja nicht getan. Mhm. Ich habe allerdings tatsächlich das Glück, dass mein Mann deutlich weniger arbeitet. Er arbeitet nur 15 Stunden und viel mehr ist bei uns auch nicht wirklich bewältigbar, weil eben der Alltag mit einem Kind mit chronischer Erkrankung tatsächlich viel, viel Zeit kostet. Und das ist so, dass mein Mann 3 Stunden die Woche alleine für Bürosachen und Arzttermine regeln und solche organisatorischen Fragen auch reserviert hat, die zu einem allergrößten Teil für unser Kind da sind, die eben eine chronische Erkrankung und die Neurodiversität hat, also auch einen Pflegegrad.
Genau, okay. Ja, da hattest du im Vorgang schon eine Anekdote erzählt, so dass du ja eigentlich eben 3 Kinder hast und vielleicht magst du es ja nochmal erzählen, wie unterschiedlich sich das eigentlich gestaltet, von der Tochter mit der chronischen Erkrankung zu den beiden, ich weiß nicht, was darf man sagen, also zu den gesunden Kindern dann in dem Fall?
Also zu den Kindern ohne chronische Erkrankung oder genau. gesunde Kinder ohne Behinderung, alles.
Ist quasi eigentlich ein Widerspruch.
Für mich okay. Also es gibt viele aus der Community, die sagen, also die selbst betroffen sind von Neurodiversität, die sagen, wir sind nicht krank. Sehe immer die Perspektive in vielerlei Hinsicht, weil ich eben ein Kind habe mit chronischer Erkrankung und mit Neurodiversität und dann eben auch noch behinderte Kinder oder mit behinderten Kindern arbeite. Das kann man jetzt differenzieren, aber ich kann heute damit leben, dass wir es heute so benennen. Okay. Also ich war letztes Jahr beim Kinderarzt mal mit meinem mittleren Sohn zum Impfen und da sagte die, oder zur U-Untersuchung, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall sagte die medizinische Fachangestellte, als sie uns da ins Zimmer platziert hatte, ich wusste ja gar nicht, dass sie noch ein Kind haben. Und dann habe ich gelacht und gesagt, ich habe sogar noch 2 Kinder. Und dann sagte sie, aber mit den anderen kommen sie ja nie. Waren die schon mal hier? Und da habe ich gesagt, naja doch, aber eben nur für U-Untersuchungen. Dann sagte sie zu mir, ja, haben die nicht mal eine Grippe oder eine Erkältung? Und da habe ich gesagt, also ganz ehrlich, wegen einer Grippe oder Erkältung habe ich eigentlich kaum Zeit, noch zu euch zu kommen. Und da hat sie gesagt, ja, das ist dann wahrscheinlich so. Wenn man so ein Kind hat wie ihre Tochter, dann, also wie ihre große Tochter, dann kann man wahrscheinlich wegen anderen Sachen nicht mehr zum Kinderarzt. Und das ist tatsächlich was, was besonders im letzten Winter bei uns sehr offensichtlich war. Im letzten Winter, also seit September, hatte mein Kind 90 Tage im Klinikum oder in der Klinik und weitere 30 Arzttermine, die irgendwie unter einen Hut gebracht werden mussten. Und die müssen natürlich auch immer, weiß ja jede Mama, da muss man auch beim Arzt anrufen und da muss man dann auch erstmal durchkommen. Und dann muss der Termin, den der Arzt einem anbietet, irgendwie zu den eigenen Arbeitszeiten passen. Ja, das war schon auch manchmal relativ anstrengend.
Ja, das klingt nach einem organisatorischen Mammutaufwand, so viel zu organisieren und abzudecken. Mit den Herausforderungen, die das System an und für sich schon bringt, eben, dass man dann auch mal wen erreichen muss zu den Zeiten.
Also ich habe da ein bisschen das Glück, dass mein Kind mit 12 natürlich in der Klinik auch schon alleine bleibt, auch schon alleine bleiben muss. Ja, das geht gar nicht anders, weil wir ja so viele Kindkranktage überhaupt nicht mehr haben. Also für eine 12-Jährige hat man gar keine Kindkranktage mehr. Und ich habe durch meinen Beruf einfach vier. Das ist ein großes Problem für pflegende Eltern. Deswegen arbeiten viele einfach gar nicht. Okay. Ich habe durch meinen Beruf vier Sonderurlaubstage, aber die sind natürlich bei dem Quantum auch sehr, sehr, sehr schnell weg. Und ja, wir haben das dann so gemacht, wenn meine Tochter in der Klinik war, dass ich einfach früh um 6:45 zu ihr gefahren bin. Dann bin ich um 7:45 in die Klinik gefahren, in die Schule gefahren von der Klinik aus. Dann habe ich um 10 meistens einen Videocall mit ihr gemacht oder mein Mann hat mit ihr einen Videocall gemacht. Dann bin ich nach der Schule Essen holen gefahren für sie und mich. Und wir haben dann Mittag gegessen und dann war ich bis gegen 3:30, 4 bei ihr, habe dann ein anderes Kind abgeholt, bin nach Hause gefahren und dann ist mein Mann reingefahren, sodass wir überwiegend bei ihr sein konnten, aber eben nicht die ganze Zeit. Das ist trotz allem auch für ein Kind, auch für eine 12-Jährige auf Intensivstation nicht immer so locker gewesen. Also wir haben da auch viel Wut und Frustration auffangen müssen. Mhm. Ich denke, Klinik bedeutet für jedes Kind einen Mix aus vielen Emotionen, die im Wesentlichen negativ sind und für ein Kind mit Neurodiversität, das noch besondere Ängste mitbringt, natürlich noch umso mehr.
Ja, also das sehe ich auf jeden Fall sogar mit 12. Also finde es gerade echt ein bisschen schade. Entschuldigung, schade auch. Ich bin leicht erkältet, dass es da auch nicht die Möglichkeit gibt, dass da jemand wirklich dabei sein kann, auch mit 12. Aber ihr habt euch ja wirklich wahnsinnig viel Mühe gegeben, das dann doch irgendwie abzufangen.
Also sie ist tatsächlich auch schon ein bisschen locker oder kann es manchmal auch mit Humor tragen, nicht immer. Manchmal ist sie wirklich sehr, sehr gestresst durch die Situation. Letztes Jahr hatten wir auch so eine Situation, da mussten wir am 23.12. in die Notaufnahme und die Krankenschwester hat dann nicht gleich ihr Geburtsdatum gefunden und meinte dann zu ihr, du warst noch nie bei uns, oder? Und dann sagte sie, bitte was? Ich bin hier Kundin des Jahres. Und dann haben wir wirklich sehr gelacht und dann hat die Schwester das auch gefunden und hat mitgelacht und hat gesagt, ja, du bist Kundin des Jahres, du kennst dich aus. Und das macht natürlich manches leichter. Aber nicht unbedingt unkompliziert oder völlig problemlos.
Das ist so ein bisschen wehmütig lustig, weil man so fehlt nur noch die Stempelkarte. Beim 10. Aufenthalt gibt's irgendwas gratis oder so. Besseres Essen wäre doch mal was, ja. Kliniken genau, führt das doch mal ein. Okay, ja. Was sind denn so im Alltag für Eltern jetzt ganz allgemein gesprochen, weil du ja auch viele berätst, so die Herausforderungen. Und eine große Herausforderung haben wir gerade schon gesehen, ist mit einem chronisch kranken Kind oder einem behinderten Kind sind sehr viele Dinge zu organisieren, Arztbesuche oder Therapien und Förderungen, Ergo, Logo, was es alles gibt, eben dieser ganze Organisationsaufwand. Aber darüber hinaus, was ist noch so herausfordernd für pflegende Eltern?
Also der Organisationsaufwand steigt einfach mit dem Grad der Behinderung. Also es kann sein, dass dann noch Hilfsmittel dazukommen. Bei vielen meiner Schüler ist das der Fall. Und das bedeutet zusätzliche Arzttermine bei einem Orthopädiemechaniker oder bei einem Sanitätshaus. Es bedeutet auch Kämpfe, die man immer wieder führen muss. Zum Beispiel, das ist wirklich auch tragisch und traurig, dass Krankenkassen immer wieder Anträge ablehnen und man dann erstmal dagegen klagen muss. Das heißt, man hat irrsinnigen zusätzlichen Papierkram. Also man hat es ohnehin im Alltag schwerer und jetzt hat man es hier auch nochmal schwerer, weil man permanent kämpfen muss. Es bedeutet auch eine Zusammenarbeit mit der Schule, die einfach schwieriger wird. Ja, also ich sitze an der Quelle. Ich habe das Glück, dass mein eigenes Kind von einer Kollegin von meiner Schule in der Regelschule betreut wird und die auch Gespräche mit den Lehrkräften da führt und Dinge für mich klärt, die ich dann eben nicht klären muss. Aber das ist tatsächlich so, dass ich das angestoßen habe und manche Eltern von behinderten oder chronisch kranken Kindern wissen gar nicht, dass es diese Möglichkeiten gibt. Und die Schulen kommen aber auch nicht aktiv auf uns als Schule zu. Das heißt, dass viele Eltern hier selber für ihr Kind kämpfen müssen. Das kann darum gehen, dass man zum Beispiel das Kind mitschicken darf auf einen Kindergarten- oder Schulausflug und den Lehrern da erklären muss, was zu tun wäre, wenn ein Notfall eintritt. Ich habe eine Bekannte, deren Sohn hat einen Diabetes mellitus Typ 1, ist 3 Jahre alt. Im Kindergarten ist eine Inklusionshelferin, die ihn eben unterstützen soll, weil das auch sich als schwer einstellbar bei ihm erweist. Und das heißt natürlich, wenn diese Inklusionshelferin krank ist, kann das Kind nicht in den Kindergarten, was dementsprechend zusätzlich zu den ganzen Kita-Ausfällen, die wir ja ohnehin haben, ja, wegen Krankheitswellen, wegen Personalmangel, wegen 14 Uhr ist zu, nochmal sich als Problem obendrauf gesellt, ja. Und dann ist ein ganz großes Problem, dass es tatsächlich auch selten gesehen wird oder anerkannt wird. Also selbst wenn man darüber schreibt, kommen zum Beispiel auch auf Social Media, wie gesagt, ich bin da gar nicht so offensiv wie manche anderen und bewundere da auch die Geduld, kommen da immer noch mal 10, die schreiben, das haben andere Eltern aber auch, das ist sowieso anstrengend, ja, dann habt ihr halt Pech gehabt, hätte man das nicht vorher wissen können, dass das Kind chronisch krank oder behindert ist oder ja, dafür habt ihr aber die und die Vorteile. Zum Beispiel kriegt ihr Pflegegeld, wo ich manchmal echt denke, wenn ihr den Alltag nicht kennt und nicht zuhören wollt, lasst es einfach, das zu kommentieren. Und ich bewundere da die Geduld, mit der manche auch darauf eingehen, von denjenigen, die wirklich große Accounts haben mit sehr vielen Followern und eine sehr große Reichweite. Also gesehen werden es, glaube ich, für alle, das wissen wir alle als Mamas, egal ob mit gesunden oder Behinderten oder chronisch Kranken oder Beeinträchtigten, in welcher Weise auch immer Kindern, ein ganz großes Problem, dass wir alle so überlastet sind, dass wir überhaupt keine Energie haben, uns gegenseitig zu sehen. Und wenn jemand sagt, hallo, hier bin ich, dass dann oft nochmal kommt, ja, aber ich bin auch hier. Und das ist sowas, wo ich glaube, dass wir grundsätzlich in unserer Gesellschaft eine andere Kultur des Miteinanderumgehens brauchen und auch durchaus mal stehen lassen können, ja, ich glaube dir, dass das anstrengend ist. Und ja, du hast ein Recht darauf, dich zu erholen und gibt es irgendwas, was wir für dich tun können?
Amen. Auf jeden Fall. Also das nicht gesehen werden ist sicherlich ein Riesenproblem, wo man hinschaut. Ja, bei der Care-Arbeit, bei psychischen Erkrankungen, bei Kindern mit erhöhtem Pflegebedarf auf und dass man da nicht immer noch eine Schippe oben drauf legen muss, sondern dass die eigenen Herausforderungen den Raum bekommen, der ihnen auch zusteht. Und die auch einfach mal sein dürfen. Man muss sie zum einen nicht kleinreden, oder? Immer gleich dieses, ja, dafür kriegt ihr aber das. Oder ich weiß nicht, und anderen geht's noch schlechter. Das ist ja so dieses Wegwischen, oder? Was man oftmals erlebt. Genau. Das habe ich auch ein bisschen immer den Eindruck, ist so für die Menschen der persönliche ein persönlicher Schutzmechanismus, das Leid nicht mitfühlen zu wollen, was sie ja auch gar nicht sollten. Aber sie wischen es dann halt so weg, weil sie hilflos sind in dem Moment, wie sie darauf richtig reagieren könnten und dann reden sie es klein hin. Oder sie stellen sich selber oben drüber. Ja, mir geht's eigentlich noch schlechter. Oder mir geht's vergleichbar. Und dann, ich komme ja auch klar. Es ist natürlich wirklich eine unangenehme Angewohnheit, die Gesellschaft da entwickelt hat, wenn es um die Sorgen und Belastungen und Herausforderungen geht. Was wäre denn da so dein Wunsch, wie man, was sich da ändert?
Also ich habe sehr viele Wünsche auf verschiedenen Ebenen.
Pack den Wunschzettel aus.
Ja, genau. Ich habe zum Glück sehr liebe Freunde und Bekannte. Ich bin gut aufgefangen und ich kann denen auch tatsächlich schreiben, was ich brauche. Okay. Also es ist für mich so, wenn mein Kind in der Intensivstation liegt, dann gibt es da schon auch Momente, wo ich einfach das Gefühl habe, ich weiß überhaupt nicht, wie ich diese Woche überstehe, wie ich diesen Tag überstehe, weil die Trauer auch groß ist, sein Kind da liegen zu sehen. Jedes Mal aufs Neue, auch wenn ich es inzwischen gewohnt bin und sicherlich lockerer geworden bin. Mir hilft dabei ziemlich gut Humor oder auch die Fürsorge von anderen Leuten. Das ist nicht für jeden gleich, aber für mich ist es so, dass ich das Gefühl habe, so viel für andere zu sorgen. Also bei mir sind es auch noch Geschwisterkinder, die hat nicht jeder, aber dafür habe ich zum Beispiel das Glück, einen Mann zu haben und nicht alleinerziehend zu sein. Ja, also es gibt für alles einfach auch schöne Momente, für die ich sehr dankbar sein kann. Also ich sorge so viel für andere, auch auf der Arbeit, beruflich, dass ich manchmal mir einfach wünsche, dass Leute für mich sorgen. Und ich habe zum Glück auch Freunde, die das tun. Also denen kann ich auch vom Intensivbett aus schreiben, ich brauche mal was Lustiges, könnt ihr mir was schicken? Und dann gesellt sich halt unter die Tränen auch ein kleines Lächeln, wenn irgendwie ein Meme dabei ist, was ich jetzt sehr gelungen finde. Ich habe auch Kollegen zum Glück, die zu mir sagen, ey, du fährst doch, also mich entspannt es zum Beispiel wahnsinnig, im Wald Rad zu fahren und das kann ich wunderbar machen, wenn ich zur Arbeit und von der Arbeit wieder wegfahre. Aber ich bin da manchmal auch zu faul dazu, gerade nach dem langen Winter, wo ich im Auto gefahren bin und dann habe ich einen Kollegen, der mir einfach schreibt, ey, wann fängst du wieder mit Fahrradfahren an? Ich habe dich in letzter Zeit nicht mehr Fahrradfahren sehen und das Wetter ist eigentlich schon wieder gut genug. Und das gibt mir einen Schwung, dass ich wieder da rein schaffe, etwas zu tun, was mir gut tut, was meinen Alltag leichter macht. Oder ich habe eine Freundin, der kann ich sagen, du, ich habe im Moment echt wenig Energie, ich würde aber gerne in den Chor gehen. Dann sagt sie, super, ich hole dich ab und ich schreibe dir jeden Mittwoch, wir gehen heute Abend in den Chor. Und das ist für mich total erleichternd. Ja, das hilft mir, dass diese Menschen da sind.
Ja. Weil mich würde interessieren, ob das mal auch so kommuniziert wurde mit diesem Kollegen, der dich zum Fahrradfahren motiviert oder die, also weil ich höre jetzt wieder die Menschen, die sagen, ist das nicht übergriffig, dass einem jemand sagt, hey, fahr mit dem Fahrrad. Also gibt's ja auch diese Stimmen dann bei solchen Sachen immer. Aber war das irgendwann mal so ein kommuniziertes Ding, so hey, ich habe da einen inneren Schweinehund und kannst du den... Weil ich habe das bei einer Freundin auch so gemacht. Ich würde eigentlich gern Sport gehen, aber ich weiß genau, wenn dann abends 19 Uhr ist, sitze ich auf der Couch und krieg den Po nicht hoch, nimm mich mit, gell? Wo ich also ganz klar kommuniziert habe, push mich ein bisschen. War das da auch so, ein bisschen so kommuniziert?
Also ich habe einen Mensch gehabt, der hat es gemacht, einfach so. Und der hatte von mir ein bisschen die Erlaubnis dazu. Also ich habe den Menschen sehr geschätzt und habe in dem Moment gemerkt, wie gut es mir tut und habe dann angefangen, das Leuten zu kommunizieren. Bei meinem Kollegen, der Fahrrad fährt, ist es tatsächlich so, dass er, oder der mich zum Fahrradfahren animiert, ist es tatsächlich so, dass der in einer ähnlichen Situation ist. Lehrer bei mir an der Schule, also Lehrer für Kinder mit Behinderung und die Elternbegleitung, die da hinten dran steckt. Und gleichzeitig Vater eines Kindes mit hohem Pflegeaufwand und der deswegen eigentlich, mit dem ich mich oft darüber ausgetauscht habe, dass das gut so ist. Und der hat es tatsächlich jetzt gemacht, neulich mal ein bisschen, ohne dass ich ihn drum gebeten hatte, aber ihm gestehe ich das vollkommen zu, weil ich weiß, dass er meine Situation kennt. Bei anderen habe ich auch einfach schon gesagt, du, ich brauche das jetzt gerade. Also ich brauche da ein bisschen Animation, kannst du mir helfen? Und das ist, glaube ich, was wir viel mehr etablieren müssen, was wir unseren Kindern beibringen müssen, dass wir viel mehr miteinander reden, was wir eigentlich brauchen. Und dann auch anderen sowas mitteilen können, wenn es in der Situation ist. Also Menschen, von denen wir glauben, dass sie uns sehr gut einschätzen können. Und tatsächlich auch Leuten offen sagen, du, jetzt finde ich es gerade übergriffig. Also ich glaube, was ich in den letzten Tagen auch auf Instagram gelesen habe von anderen Eltern, die gerade ihr Kind in der Klinik begleiten, fände ich es jetzt sehr übergriffig, den zu schreiben, du brauchst jetzt halt mal ein bisschen Humor. Ja, das ist meine Perspektive und darüber muss man in einem Austausch sein. Und vielleicht auch manchmal das nicht zu böse nehmen, wenn man sieht, der andere hat es jetzt gerade nicht getroffen. Ja, also nicht zu empfindlich darauf zu reagieren, sondern sagen, ja, du hast es wahrscheinlich gut gemeint, aber ehrlich gesagt, das brauche ich gerade nicht.
Gerade nicht, ja.
Ja. Ich glaube, Austausch ist immer gut, wenn man miteinander redet. Erleichtert viel.
Glaube ich auch, gell. Offene Kommunikation ist da sicherlich sehr hilfreich und kann uns ganz viel erleichtern. Und mir scheint, du hast da auch ja sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Viele haben ja dann Sorge davor, wenn sie da ihre Bedürfnisse offener kommunizieren, dass das ihnen irgendwie zum Nachteil gereicht.
Also ich bin inzwischen, also ich habe das so gelernt, auch erst in den letzten Jahren und bin inzwischen auch sehr offensiv damit, Eltern darin zu bestärken oder ihnen das zumindest als Möglichkeit mit auf den Weg zu gehen, zu sagen, haben Sie da jemanden oder könnten Sie jemanden fragen, der? Und ich erlebe schon, also jetzt habe ich ein paar neue Schüler dieses Schuljahr, die mich noch nicht kennen. Und was ich schon erlebe, ist, dass die sich sehr oft sehr rechtfertigen dafür. Also ich hatte ein ganz, ganz sehr bedrückendes Elterngespräch mit einem Elternpaar, die auch noch zwei jüngere Kinder zusätzlich zu dem behinderten Kind hatten, die klar gesagt haben, wir würden unser Kind so gerne in eine Kurzzeitpflege tun, aber also nicht, dass sie jetzt denken, wir wollen unser Kind abschieben und nicht, dass sie denken, wir lieben unser Kind nicht. Und aber wir brauchen auch die Zeit für die anderen Kinder. Und ich habe in dem Moment gesagt, das kann ich völlig verstehen, das geht mir genauso. Ich bin auch immer heilfroh, wenn mein Kind auf einem Ferienlager für Kinder sind, wo das eben auch akzeptiert wird, was sie an besonderen, an besonderer Zuwendung und zusätzlichem Aufwand braucht. Und die Ferienlager gibt's für sie, gibt's nicht für alle. Und da habe ich gesagt, ich kann das vollkommen verstehen, machen Sie das. Ich mache das als Mutter auch. Und ich finde, das ist was. Und ich habe gemerkt in dem Moment, Entschuldigung, jetzt habe ich mich versprochen, dass diese Eltern, also ich konnte den Felsblock, der da vom Herzen fiel, dass ich sie nicht dafür verurteile, dass sie ihr Kind mal abgeben möchten, konnte ich absolut nachvollziehen in dem Moment und konnte ich wirklich in diesem Raum spüren. Das war ein Moment, wo ich auch eine sehr große Nähe zu dieser Familie hatte, weil ich eben auch gesagt habe, so mache ich's. Ich bitte auch um Hilfe und es ist gut so, wenn wir um Hilfe bitten oder wenn wir das stärker etablieren, dass es in Ordnung ist.
Da schwingen ja auch ganz große Schuldgefühle mit, oder? In so einer Sorge, dass man irgendwie verurteilt werden könnte oder auch sich selbst dafür verurteilt, dass man eigentlich auch mal, sei es eine Pause oder eben Zeit für Geschwisterkinder oder für die Paarbeziehung oder für sich selber bräuchte. Da, also kam mir jetzt vor.
Also die Schuldgefühle sind tatsächlich was, das ist ganz interessant. An Ostern, in der 2 Wochen vor Ostern etwa, gab es ganz viele Insta-Posts aus der Bubble der Eltern behinderter Kinder, die über ihre Schuldgefühle geschrieben haben. Und da habe ich sehr aufmerksam mitgelesen. Ich konnte das ganz lange nicht nachvollziehen, wie groß diese Schuldgefühle waren, bis ich selbst, also die Schuldgefühle fangen damit an, da schrieb eine Mutter offen, in meinem Leib oder in meinem Bauch ist das Kind herangewachsen, das eben diesen Gendefekt hat oder diesen Neuralrohrdefekt oder was auch immer die Ursache für die Behinderung ist. Und damit fängt das Schuldgefühl an. Und das ist ein Schuldgefühl, was zu den ganzen üblichen Schuldgefühlen, die Eltern haben, einfach nochmal obendrauf kommt. Zusätzlich gibt es auch Schuldgefühle, die daraus resultieren, dass nicht immer allen Ärzten eigentlich klar ist, was unsere Kinder was für unsere Kinder wirklich getan werden kann. Also manchmal sind es einfach auch seltene Erkrankungen, die wenig erforscht sind. Das heißt, dass wir dann eine Entscheidung treffen müssen. Dann geht es weiter mit Schuldgefühlen, wir müssen eine Entscheidung treffen und wir treffen möglicherweise auch die falsche, ja, weil auch Ärzte zum Teil sagen, ich kann es nicht entscheiden, ich weiß es auch nicht, es gibt keine ähnlichen Fälle. Dann gibt es Schuldgefühle, die daraus resultieren, dass wir ohnehin einen höheren Aufwand haben. Ich habe von vielen Ärzten schon gehört, sie müssen doch die Medikamentengabe jeden Abend überwachen. Das heißt aber, wenn ich das jeden Abend mache, dass ich in der Zeit keine Zeit habe, mein 6-jähriges Kind ins Bett zu bringen, dass das auch gerne würde. Oder ich habe von einem Arzt gesagt, sie müssen doch das Ernährungsverhalten ihres Kindes viel mehr im Griff kriegen. Sie müssen da Grenzen setzen, klare Grenzen, wo ich gesagt habe, ja, es ist aber bei einer Neurodiversität, bei einer gestörten Impulskontrolle, bei Problemen damit, Hunger und Sättigungsgefühl selber wahrzunehmen, ist es deutlich anstrengender, weil das bedeutet, dass ich jedes Mal, wenn ich meinem Kind das Essen untersage, danach einen Wutanfall habe, den ich nicht 5-mal am Tag überstehe selber. Und ich bin da natürlich irgendwo, dadurch, dass ich von so vielen Seiten mit dem Thema konfrontiert bin und so viele Eltern kennengelernt habe und selber betroffen bin, mit den Jahren entspannter geworden. Also, dass ich mir manchmal denke, ja, rede, und wenn du mein Kind mal 3 Tage gehabt hast, dann können wir auch weiter drüber reden. Also ich kann mich da ein bisschen innerlich drauf setzen, aber es gibt viel mehr Schuldgefühle, und die sind sehr, sehr tief, und die sind, die kommen zu dem ganzen anderen Elternsein, was man hat, drauf. Meine kleine Tochter hat es so schön gesagt in den zurückliegenden Faschingsferien, die waren bei uns 5 Tage, und da waren wir an 4 Tagen bei Ärzten. Also ein Tag war ein Standard-Zahnarzttermin, aber die 3 anderen waren wir bei Ärzten wegen unserer großen Tochter. Und da hat meine kleine Tochter, die musste ich immer mitnehmen, im Wartezimmer eines Arztes zu mir gesagt, machen wir eigentlich in diesen Ferien auch was Schönes oder gehen wir immer zum Arzt? Und das ist sowas, wo du in dem Moment denkst, oh, meine Güte, was tue ich hier der ganzen Familie an? Ja? Und letztlich hast du aber keine Wahl. Also du kannst in dem Moment nicht einen anderen Weg gehen. Du kannst nicht sagen, ich gehe eben nicht zum Arzt, weil das ja sein muss. Du kannst nicht sagen, wir machen jetzt einen schönen Schwimmbadtag, weil dieser Arzttermin nun mal gelegt werden muss und weil du weißt, dass du zu keinem anderen Zeitpunkt Zeit dafür hast. Und es ist trotzdem was, was schmerzt und wo man erstmal überlegt, ja, was kann ich daraus machen? Ich habe danach einen Thread dann formuliert auf Threads. Habe ich geschrieben, oder Threads, ich weiß immer nicht, wie man spricht, habe ich geschrieben, ich wünschte mir so sehr für Kinder oder für Familien mit einem behinderten oder chronisch beeinträchtigten Kind 2 flexible Ferientage, die wir legen können, wann wir wollen, damit wir einfach all die Zeit, die wir bei Ärzten verbringen, in der Schulzeit nachholen können. Also ich sage es jetzt, das stand damals nicht drin, ich würde dann vielleicht mal mit meinen Kindern in ein Spaßbad fahren oder so, was in den Ferien tatsächlich für mein Kind mit Neurodivergenz eine absolute Überforderung ist. Und ich hätte einfach mal etwas von diesen Marmeladenglas-Momenten, was ja durch diese anderen sehr stressigen Zeiten auch durchträgt. Und auch da kam gleich wieder, also da haben sehr viele, die haben das geliked, aber es kam auch gleich wieder die Stimmen, das bräuchten eigentlich alle Kinder, nicht bloß die Kinder mit Behinderung oder Krankheit. Ja, kann ich nicht so sagen, brauchen bestimmt auch andere Kinder, aber diese Familien, also oder wir als Familien haben die Situation, dass ganz viel von den schönen Momenten wegfallen müssen und dass ich mir dafür auch manchmal einen Ausgleich wünschen würde für meine Kinder.
Ja, kann ich gut verstehen. Ui, ich bin vorher noch an einem Punkt hängen geblieben, wo ich noch nachfragen wollte, weil du gemeint hast, Eltern müssen so viel kämpfen. Also es gibt so viele Hürden auch in dem Alltag. Und da wollte ich fragen, ob du, wenn jetzt jemand zuhört, der ähnliche Themen in seinem Alltag hat, gibt es denn Einrichtungen, Anlaufstellen, an die man sich wenden könnte, wenn man diese Kämpfe kämpft oder wenn man dafür schon zu erschöpft ist? Wer hilft einem denn da weiter?
Meinst du jetzt, wer hilft Mamas weiter, oder meinst du, wer hilft bei den praktischen Fragen weiter? Oder?
Alles, was so aufkommt. Also wer hilft den Eltern weiter, wenn eben die Krankenkasse oder eben die Pflegeeinrichtungen nicht vernünftig mitspielen, wenn es mit dem Pflegegeld Probleme gibt, oder wer hilft einem weiter, wenn es in der Schule nicht so funktioniert oder wenn das Kind ausgeschlossen wird aufgrund seiner Erkrankung? Und wer hilft einem bei diesen Kämpfen, die man als Eltern mit einem chronisch kranken oder behinderten Kind Schwierigkeiten hat, wenn man da aneckt in der Gesellschaft?
Also wir haben tatsächlich das Problem, dass unsere Gesellschaft in so viele Systeme zerfällt, dass es eigentlich immer das jeweilige System ist. Mhm. Es ist jetzt bei mir so in der Schule, das machen nicht alle Förderzentren für Kinder mit Behinderung so, aber bei uns wird sehr viel davon auch übernommen. Also ich kann tatsächlich inzwischen, konnte ich nicht immer, ich habe mal Lehrerin gelernt, ja, aber inzwischen kann ich Eltern nicht nur, glaube ich, ganz gut zuhören, sondern ich kann auch Eltern sagen, es gibt die Stelle der Entlastung, es gibt den Familienentlastungsdienst, bei der Krankenkasse helfe ich ihnen beim Formulieren des Widerspruches, also das machen wir bei uns alles so ein bisschen mit. Das mhm. machen, wie gesagt, nicht alle Förderschulen, aber grundsätzlich ist die Lehrkraft da mal eine ganz gute Ansprechpartner und auch die SPZs, also die sozialpädiatrischen Zentren, mhm. die ja viele dieser Familien begleiten, wissen da schon auch einiges. Ja. Und okay. wenn wir uns mit den SPZs zusammensetzen, dann kriegen wir meistens für viele Familien eine ganz gute Lösung hin. Das ist tatsächlich mhm. auch so, dass auch in Regelschulen, wenn ein Kind eine Regelschule besucht oder einen im Regelkindergarten ist es ein bisschen schwieriger, aber auch da gibt es Anlaufstellen von Förderzentren hier in Deutschland zumindest für Kinder mit Behinderung, wo Lehrkräfte und Sozialarbeiter aus diesen Förderzentren dazugeholt werden können und hier im Kindergarten die Eltern und die Erzieherinnen und die Lehrerinnen in der Regelschule eben auch beraten. Und damit kann es weitergehen. Es gibt außerdem auf Instagram eine sehr aktive Sonderschullehrerin, die selber auch ein behindertes Kind hat. Die schreibt gerade an einer App, wo sie versucht oder will eine App auf den Weg bringen, wo sie versucht, ganz viele Fragen zu beantworten.
Okay.
Das ist, ich muss mal ganz kurz suchen. Entschuldigung. Vielleicht musst du das nachher raus. Seelenfriede heißt die, glaube ich.
Okay. Wir werden das noch in die Shownotes packen dann für unsere
Seelenfriede Isanova, genau. Das ist eine Sonderschullehrerin, die selber ein Kind mit einem Gendefekt hat und die da sehr engagiert ist. Eine App. Dass eine App auf den Weg gebracht wird, wo solche Fragen sehr, sehr schnell beantwortet werden. Und da glaube ich, ist schon ganz schön viel da. Also ich weiß zum Beispiel inzwischen auch von so vielen Schülern, wo die Eltern auf Mutter-Kind-Kur waren oder auf Eltern-Kind-Kur und wo ich einfach weiß, welche Mutter-Kind-Einrichtungen andere Eltern empfehlen und dann auch die Kontakte natürlich vermitteln kann. Meistens ist so eine Selbsthilfe innerhalb derer, die davon betroffen sind. Und das ist natürlich so ein bisschen schade, weil die Selbsthilfe manchmal bei Leuten auch erst später ankommt, als sie es eigentlich bräuchten. Mhm. Grundsätzlich wäre es natürlich wünschenswert, dass auch die Politik mehr sehen würde. Also es gibt viele Eltern, die einfach aufgrund der Tatsache, dass die Vielzahl der Arzttermine überhaupt nicht mit einem geregelten Beruf vereinbar sind, ihre Berufstätigkeit aufgeben oder wo es ein Elternteil tut. Und dafür wird es langfristig nur eine stärkere Anerkennung von Care-Arbeit auch für Rente brauchen. Und da ist im Moment noch überhaupt gar keiner für interessiert. Das betrifft ja nicht nur pflegende Eltern, sondern auch pflegende Kinder, die ihre zunehmend aufgrund der Alterspyramide pflegebedürftigen Eltern auch selber pflegen müssen, weil wir das rein über die Arbeitsteilung in der Gesellschaft überhaupt nicht mehr hinbekommen werden.
Da ist auf jeden Fall dringender Handlungsbedarf. Ja. Jetzt hat letztens eine Kollegin, die vor Jahren im Verein Integration hier in Tirol gearbeitet hat, der sich auch mit diesen Themen, der da auch zur Seite stand, hat zu mir gesagt, dass wir halt auch ein gesellschaftliches Bild haben, in dem behinderte Personen, ob jetzt Kinder oder Erwachsene, nicht wirklich aufscheinen und sie werden dann immer, sie haben dann so ihre eigene Bubble quasi, also sie sind separiert teilweise in eben speziellen Sondereinrichtungen und Fördereinrichtungen und oder eben dann Werkstätten für jetzt Erwachsene dann, wo sie beruflich dann integriert werden. Und aber sie bilden so eine Untergesellschaft und unser hauptsächliches gesellschaftliches Bild repräsentiert diesen Anteil der Gesellschaft gar nicht. Und da du jetzt auch gemeint hast, eben die Eltern helfen sich dann auch immer so ein bisschen untereinander. Es ist so eine Selbsthilfe, dann ist es ja wieder so ein bisschen so ein abgekapselter Bereich. Ich hätte mich jetzt einfach interessiert, weil ich da eben vor ein paar Tagen mit dieser Kollegin so drüber gesprochen habe und diesen Ansatz auch interessant gefunden habe, oder diese Sichtweise, die ich auch vorher nicht so hatte, wie du das siehst. Weil das ist ja jetzt auch wieder so ein Sonderzentrum, oder?
Ja, ich sehe das ganz genauso. Also das ist tatsächlich so, wie ja auch Susanne Mirau das in ihrem Buch schreibt, Care-Arbeit ist vereinzelt, ja, also zerfällt selber in sich wieder in unterschiedliche Bubbles. Das liegt auch daran, weil wir einander zu wenig zuhören. Also die Möglichkeit, das kennenzulernen, gibt schon. Ich versuche natürlich auch rauszugehen. Das ist immer auch gar nicht so einfach, dafür Unterstützung zu bekommen. Zum Beispiel habe ich vor 3 Jahren einen Spielplatzführer hier für die Region geschrieben mit meinen Schülern zusammen, mit Spielplätzen, die für alle nutzbar sind, also die ein hohes Potenzial auch an Spielgeräten haben, die eben auch nutzbar sind für Kinder mit Behinderung oder die eben eingezäunt sind. Da stand dann genau drin, ist eingezäunt mit verschließbarer Tür, was für Kinder mit Impulskontrollschwierigkeiten oder für Eltern manchmal eine Entlastung sein kann. Und ich habe dann versucht, ich wollte das deutschlandweit zu einer Homepage machen und ich bräuchte da jemanden, der mir einfach hilft, der diese Homepage quasi programmiert, weil das ist ein Bereich, den ich so nicht leisten kann. Und es gab da keinen. Also ich habe da viel auch bei Twitter und so weiter drüber geschrieben und es hat einfach überhaupt gar keiner reagiert. Und ich verstehe das schon, dass wenn man Homepage-Designer ist oder Webdesigner, dass man dann natürlich keine Zeit hat, da sowas noch zu machen und es vor allem kostenlos zu machen, weil ich das Geld natürlich nicht habe, um da jetzt mehrere tausend Euro für auszugeben. Und das heißt natürlich, dass wir auch in dieser Bubble bleiben. Also ich sehe das so und es ist ein echtes Problem, weil wir die Care-Arbeit, die in unserer Gesellschaft anfällt und die, wie gesagt, alle Altersstufen betrifft, überhaupt nicht voneinander und füreinander wahrnehmen. Ja, aber ich sage es dir ganz ehrlich, dass ich auch nicht weiß, wo ich die Energie hernehmen sollte, da rauszugehen. Ja, also hier mehr noch stärker in die Öffentlichkeit zu treten. Also wie gesagt, mein Insta-Account, da sind, glaube ich, 3 Beiträge drauf oder so, weil ich mich schon ganz gut ausgelastet sehe. Was ich mache ist, was meine politische Arbeit persönlich ist, ist, dass ich echt, wenn Ärzte zum Beispiel mir sowas sagen, sie müssen da halt mehr drauf achten, dann sage ich ja, dann antworte ich im Selbstbewusstsein oder ich rede ganz viel mit Leuten. Ja, ich erkläre ganz viel, ich gehe ganz viel ins Gespräch, also in meinem Umfeld und dann sage ich Ärzten, ja, so einfach ist es aber nicht. Mhm. Und habe dann natürlich die Hoffnung, dass vielleicht der ein oder andere sagt, oder Ärzten, Lehrern, ganz viele Lehrerkollegen auch, denen sage ich, können Sie sich jetzt vorstellen, was das für mich bedeutet, wenn Sie sagen, ach, Ihr Kind war letzte Woche auf Intensivstation, aber diese Woche muss es Englisch schreiben. Dann sage ich, Entschuldigung, also jetzt schildere ich Ihnen jetzt mal, was das für mich zu Hause jetzt am Wochenende bedeutet und dann können wir weiterreden. Ja. Mhm. Und natürlich habe ich die Hoffnung, dass manche von denen dann auch bei einem anderen Kind, das ihnen begegnet, ein bisschen sensibler sind. Und da habe ich das Fachwissen, das Selbstbewusstsein und jahrelang dafür gearbeitet, dass ich das, dass ich hier dann den Mund aufmache. Ja? Mhm. Aber das ist natürlich nicht die große Lösung, das sehe ich auch so. Ja, also grundsätzlich wäre es schön, wenn wir diese Gruppen mehr sehen würden. Ich gehe übrigens auch mit meinen Kindern mit Behinderung schwimmen oder auf den öffentlichen Spielplatz. Mhm. Ja. Und dadurch, manchmal komme ich dann da auch mit Eltern ins Gespräch und also mit anderen Eltern und kann sagen, ja, wir haben das und das Problem und deswegen funktioniert es eben nicht oder so. Und dann denken auch manche Leute mal nach oder man merkt so, ah ja, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, stimmt, haben sie recht. Ja, also ich bin
ein kleiner Anstoß auf jeden Fall.
die sicherlich zu sehr im Verborgenen ist. Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie ich es größer machen könnte.
Ja, und das, also sehe ich jetzt auch nicht so, dass das nur deine Aufgabe alleine wäre, oder? Ja, aber da gäbe es ja sehr viele Anknüpfungspunkte. Und das ist ja eigentlich das Problem in sich, dass die Menschen, die nicht gesehen werden, so ausgelastet sind, dass sie sich auch schwer sichtbar machen können, oder? Da beißt sich die Schlange in den Schwanz. Und so kommen wir da auch nicht raus, wenn die Personen, die dafür politisch oder gesellschaftlich Verantwortung tragen, das auch nicht auf die große Bühne nehmen.
Ja, so ist es. Und wir sind einfach eine zu kleine Gruppe, habe ich manchmal das Gefühl. Also ich sehe ja schon nicht, dass an der Kita-Krise irgendwas versucht wird zu drehen von Seiten der Politik.
Und da wäre die Gruppe eigentlich
riesig. Und da ist die Gruppe riesig und da gab's vor ein paar Wochen gab's einen Zeitartikel, wo schon drin stand, also wo Leute aus der Industrie gesagt haben, das kann so nicht weitergehen, weil uns die Arbeitskräfte fehlen, wenn die immer um 14 Uhr oder 13 Uhr nach Hause gehen, um 13.30 Uhr ihr Kind abzuholen. Und schon da passiert nichts. Und da bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen pessimistisch, dass für uns was passiert.
Muss ich dir leider recht geben, weil wenn sogar die Wirtschaft, und die ist ja eigentlich immer der Veränderungsmotor, blöderweise quasi, aber wenn sogar die es nicht drehen können, fragt man sich schon. Aber ganz so pessimistisch wollen wir nicht aus dieser Folge gehen, weil du hast mir erzählt, du hast in den letzten Jahren diesen Prozess dahin gekriegt, dass du eben damit jetzt auch selbstbewusster umgehen kannst, eben auch mit Humor. Kannst du jemandem, der auf dem Weg noch ist, vielleicht noch was mitgeben?
Also mir hilft es, mich mit Leuten zu umgeben oder den Kontakt zu Leuten zu suchen, die ich um genau das bitten kann, was ich brauche. Das heißt auch Humor. Also wenn ich merke, ich bin traurig, und dann hilft manchmal Humor, um es mit Abstand zu betrachten. Und dann kann ich auch sagen, hast du irgendwas Witziges für mich? Ich brauche das gerade. Das ist sicherlich ein ganz großer Punkt. Für mich ist es wichtig, die Zeiten, die uns bleiben, die gesund sind, die mein Kind gesund ist oder weitgehend gesund, also ganz gesund ist sie nie, aber wo wir einfach weitgehend normal leben können, die so gut wie möglich zu nutzen. Da bin ich natürlich auch privilegiert, weil ich denke, ich die finanziellen Möglichkeiten habe, die vielen Familien verschlossen sind. Und das sind kleine Dinge wie der Cappuccino, aber der macht es für mich manchmal tatsächlich aus, das zu genießen. Es ist tatsächlich auch den Leuten auf Social Media zu folgen, wo es mir gut tut, ihnen zu folgen und andere Dinge auch zeitweise zu ignorieren. Also für mich macht es tatsächlich, es macht mich ein bisschen bitter, wenn ich immer wieder lese, nehmt es mir nicht übel, alle Mamas von Kindern, die keine chronische Erkrankung haben, aber ich muss da weiter scrollen, wenn ich im Winter zu oft lese, mein Kind ist schon wieder krank, dann denke ich mir, ja, aber dein Kind ist in 3 Tagen wieder gesund. Und dann muss ich weiter scrollen, im Bewusstsein, ja, dass das für die Leute jetzt eine Belastung ist, aber mir tut's nicht gut, das dann zu lesen, und ohne mir zu denken, ach, kommt heult leise, ja. Und das klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber da muss ich einfach auf mich selber aufpassen und da kann ich auch dem schenke ich dann meistens relativ wenig Aufmerksamkeit. Was ist für mich noch gut? Ab und zu leiste ich mir eine Stunde Supervision oder Coaching. Das hat mir ein bisschen geholfen. Das war nicht so einfach, jemanden zu finden. Ja, das muss ich schon auch ehrlich sagen. Wenn man selber in dieser Situation ist, dass man den fachlichen Background hat, dann ist das manchmal gar nicht so leicht, weil da nicht so viele neue Impulse kommen. Ja, weil man, ich habe viel schon angeboten bekommen und habe dann da mal so eine Probestunde oder so gemacht. Und dann kam, ja, du musst halt deinem Kind mal, du brauchst halt mal. Und da habe ich mir gedacht, alles schon ausprobiert. Davon wird es nicht besser oder das löst unser Problem tatsächlich nicht. Aber ich habe dann Dinge gefunden. Ich mache auch, habe auch einen Kurs selber gemacht in Gesprächsführung, wo es vor allem darum ging, dass ich selbst mir die Probleme von anderen nicht zu sehr zu Herzen nehme. Also wie gebe ich die Verantwortung an andere zurück? Und zwar ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, sondern im Bewusstsein, das ist deine Stärke, das schaffst du selbst. Und das hat mir wahnsinnig weitergeholfen. Da gibt es schon auch Leute, die das sehr gut können und an die wende ich mich und dann fließen bei mir auch mal die Tränen und das macht auch manches leichter. Also scheut euch nicht, kann ich nur sagen, Menschen anzusprechen, die notfalls euch an andere Stellen weiter zu verweisen, aber sich das zu holen, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Es ist tatsächlich auch in vielen Fünfe gerade sein lassen. Also bei mir gibt es keine perfekten Kindergeburtstage, sondern sehr pragmatische Kindergeburtstage zum Beispiel. Aber das ist, denke ich, auch nichts Neues, was nicht viele schon machen würden. Umgekehrt muss ich sagen, dass es natürlich, also ich erlebe eine Mama in der Arbeit, die mir dann immer erzählt, wie sie die Torten für ihr Kind dekoriert. Und ich glaube, dass das für sie auch... oder für den Geburtstag ihres Kindes. Und ich glaube, dass es für sie auch wirklich so ein Moment ist, in dem sie abspannen kann. Ja, weil sie einfach was Kreatives macht, was nichts mit Pflege und nichts mit für den anderen Menschen da zu sein zu tun hat, sondern eben was Gestalterisches, was auch total schön für sie ist. Und auch da finde ich, hilft es Pauschale. Dann backt halt keinen Kuchen, sondern kauft einen nicht weiter. Das hilft manchen weiter, aber nicht jedem. Und ich glaube, das müssen wir einfach mal ganz stark anerkennen, dass wir sehr verschiedene Menschen sind und wir sehr viel darüber reden sollen und auch sehr viel selber ausprobieren müssen, was uns gut tut. Und diese Sachen, die uns gut tun, wirklich versuchen, so oft wie möglich zu nutzen. So viele Marmeladenglas-Momente, wie nur irgend möglich sind. Damit wir Kraft haben für den Rest.
Genau. Wenn ich das Kuchenbacken liebe, dann bitte, bitte unbedingt machen, wenn es geht. Und wenn das aber was ist, wo ich dabei stehe und mir denke, ich will jetzt keinen Kuchen backen, dann lieber pragmatisch sein und die Benjamin-Blümchen-Torte vielleicht kaufen.
Ganz genau.
Ja, die übrigens wahnsinnig süß ist. Okay, perfekt, ja. Hat also das Finden, was für einen selber gut ist, und Marmeladenglas-Momente. Ich finde ja diesen Begriff einfach so nett.
Ich mag den auch sehr gern.
Ja. Ist wirklich schön. Alles klar. Isabel, entschuldige. Das, wenn man dir jetzt aber doch vielleicht irgendwie, also vielleicht sagst du noch, wir werden in die Shownotes noch vielleicht ein paar Social-Media-Accounts reintun, die du mir empfiehlst, dann vielleicht noch, machen wir das noch, dass ihr da nachschauen könnt. Also wer jetzt zugehört hat und sich gedacht hat, ja, da war was dabei, da möchte ich gerne mal näher reinschauen, weil du selber ja nicht so aktiv bist, aber deinen packe ich auch noch rein, wer dir vielleicht folgen möchte. Falls irgendjemand jetzt spontan Bock bekommen hat, eine Homepage zu programmieren, darf sich auch gerne bei uns melden.
Sehr gerne, ja.
Ich nutze jetzt einfach noch den Moment, falls da jemand sagt, hey, eigentlich könnte ich das machen. Und ansonsten freuen wir uns vom Mama für Sorge Podcast, wenn ihr uns folgt oder uns vielleicht auch mal eine Bewertung da lasst auf der Plattform, wo ihr unseren Podcast euch anhört, hört, damit vielleicht auch andere merken oder uns finden können und vielleicht mal reinhören können. Da freuen wir uns auch immer sehr. Und wir freuen uns auch, wenn ihr nächste oder übernächste Woche dann wieder dabei seid. Herzlichen Dank, Isabel, für deine Zeit und deine Einsichten und die vielen schönen Tipps von dir.
Danke, dass ich da sein durfte.
Magst du abschließend noch irgendwas sagen?
Elternschaft ist immer anstrengend. Elternschaft mit einem Kind mit chronischer Erkrankung, Behinderung oder Neurodiversität ist Elternschaft hoch X. Also je nachdem, wie stark es ist, hoch 2 oder hoch 3 oder hoch 4 oder hoch 5. Wenn ihr Eltern, betroffene Eltern im Bekanntenkreis habt, dann sagt nicht zu ihnen, ich wäre gern so stark wie du und könnte das niemals. Weil wir haben uns das nicht ausgesucht, aber wir müssen einfach durchhalten, weil unsere Kinder das so brauchen. Aber fragt öfter mal, ob ihr ihnen was Gutes tun könnt. Das wäre mein Wunsch. Und allen anderen pflegenden Eltern wünsche ich gutes Durchhalten und viele, viele Menschen in eurer Umgebung, die das tun, was viele Menschen für mich jeden Tag tun und wofür ich sehr, sehr dankbar bin.
Sehr schön. Herzlichen Dank.